Mit dem Krieg in der Ukraine und Putins Allmachtsfantasien wächst die Angst, Krieg könnte tatsächlich auch in Deutschland wieder möglich sein. Für den Frieden, Widerruf meiner Kriegsdienstverweigerung, so heißt das neue Buch des Autors und Theologen Stephen Ampalagan, das heute erscheint. Und darin erklärt er, warum sich seine Haltung zu Militär und Bundeswehr verändert hat. Und darüber, was die Gründe dafür sind, darüber spreche ich mit Stephen Ampalagan. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Maul.
Ja, Reinhard Mays Lied, Nein, meine Söhne gebe ich nicht, das ist ja eine Hymne der Antikriegsbewegung. Und Sie selber sind großer Reinhard May-Fan, das lernt man unter anderem, wenn man Ihr Buch liest. Im Prinzip zeigt dieses Lied ja auch die Entwicklung, die Sie selbst scheinbar durchlaufen haben. Denn genau an der Stelle im Buch, an der Sie Ihre Begeisterung für Reinhard May beschreiben, da steht dann auch so ein Satz wie, wer seine eigenen Söhne nicht geben will, der baut darauf, dass die Kinder anderer Menschen kämpfen. Also welche Rolle spielt dieser Gedanke der Wehrgerechtigkeit für Ihre Abkehr vom puren Pazifismus?
Ich war immer großer Pazifist, überzeugter Pazifist. Ich habe evangelische Theologie studiert. Ich bin Kind zweier Kriegsflüchtlinge. Ich würde mich als progressiv und liberal bezeichnen. Und das hat relativ eindeutig in diese Spur gemündet, dass ich den kriegsdienstverweigerten Zivildienst geleistet habe. Aber es gab dann zwei Dinge, die es gewissermaßen ausgelöst haben. Und das eine ist der Angriff auf die Ukraine. Da habe ich mich schon gefragt, wie verhalten wir uns dazu, wenn ein europäischer Nachbar grundlos angegriffen wird? Stehen wir dem bei? Was machen wir? Das war das eine. Das andere ist etwas sehr Persönliches. Mein Vater ist zu einem Pflegefall geworden. Diese Idee, dass man sich dem Krieg entziehen kann, indem man flieht, indem man einfach sagt, ich laufe weg, das hat für mich eine neue Dimension bekommen, weil ich gesehen habe, dass mein Vater nirgendwo mehr hingehen wird. Und es wird viele Menschen geben, denen es so geht wie ihm. Und diesen Menschen beizustehen, das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe und auch für eine wichtige Verpflichtung, eine staatsbürgerliche Verpflichtung sogar. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Gewissensentscheidung von damals heute revidiert habe.
Also das sind die Beweggründe gewesen bei Ihnen. Aber das heißt im Prinzip, für Sie ist mittlerweile dieser Slogan der Friedensbewegung, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, nur noch nostalgische Erinnerungen gewissermaßen an eine Zeit, in der es eben keinen heißen Krieg mitten in Europa gab, sondern nur den Kalten Krieg.
Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Zeit gab. Wir haben bis 1945 kriegerische Aktivitäten gehabt, wir haben Konflikte gehabt, wir haben militärische Auseinandersetzungen gehabt, wir haben nach 1945 wahnsinnig viel Konfliktherde gehabt. Das, was Sie sagen, ist ja eine ganz wichtige Sache. Wir in Deutschland sind davon ausgegangen, dass niemand anders Krieg führt in Europa, nur weil wir für eine relativ lange Zeit einen Frieden ermöglicht bekommen haben. Und was das für ein großes Privileg ist, das merken wir erst jetzt, wo uns dieselbe Unsicherheit einholt und wieder einholt, wie es andere europäische Völker eben auch hatten. Aber nicht nur die, ich selber bin auch Kind von Kriegsflüchtlingen. Der Krieg war nie weg, er war halt immer nur woanders.
Und dennoch, ich habe es schon in der Anmoderation erwähnt, dass es halt momentan diese intensive Debatte über die Wehrpflicht gibt. Und einer, der eine ganz andere Position vertritt als Sie, ist zum Beispiel der Podcaster Ole Nymoen, der dieses Buch veröffentlicht hat, Warum ich nie für Deutschland kämpfen würde. Und da schreibt er unter anderem, es sei besser unter Putins Herrschaft zu leben, als tot zu sein. Wie klingt das für Sie?
Ich kann nur sagen, es ist ein Wunder der Freiheit, dass wir all diese unterschiedlichen Stimmen in unserem Land äußern dürfen und dass wir über diese Theoreme sprechen können. Wir müssen uns nicht entscheiden, ob wir Diktatur haben oder ob wir kämpfen und dabei sterben. Andere haben diese Freiheit nicht, andere haben diese Wahl nicht. Ich sehe natürlich einen großen Gewinn und ein großes Verdienst, dass wir in diesem Land in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. Ich kann, und das wäre jetzt der Versuch, eine Antwort auf Ihre Frage, ein gewisses Befremden nicht verhehlen, wenn Menschen, die in Frieden aufgewachsen sind, sich eben auch so über das Schicksal anderer Völker äußern, wie es jetzt in diesem konkreten Fall in Bezug auf die Ukraine passiert.
Sie haben jetzt gesagt, wir müssen das nicht, aber darum geht's doch gerade im Kern, oder? Also, dass es sein könnte, dass Krieg wieder auch in Deutschland stattfinden wird, uns erreichen wird. Also sollten wir dann kämpfen und wären Frauen und Mütter bereit, ihre Söhne in den Krieg zu schicken? Was machen wir mit dieser Angst, die es da gibt auf Seiten der jungen Erwachsenen, aber eben auch auf Seiten der, wie ich sagte, Mütter, Frauen, wahrscheinlich auch Väter.
Ich hoffe ja, dass die Väter genauso besorgt sind wie die Mütter.
Genau.
Und glücklicherweise können die jungen Menschen, vorrangig Männer, noch auch selbst darüber befinden, ob sie der Einberufung nachkommen oder ob sie aus einer Gewissensentscheidung heraus den Kriegsdienst verweigern. Rein sachlich gesehen, rein technisch gesehen, ist es von enormer Dringlichkeit, dass wir unsere Sicherheitsinfrastruktur auf Vordermann bringen. Das gilt für die innere Sicherheit, für den Verfassungsschutz, das Kriminalamt und die Polizei. Aber es gilt auch für die äußere Sicherheit in Gestalt unserer Bundeswehr. Und dass die nicht im allerbesten Zustand ist, da müssen sie nicht einmal großer Kritiker der Bundeswehr sein. Das hört man aus der Bundeswehr selbst jeden Tag. Und dass es sinnvoll ist, eine Verteidigungsfähigkeit zu erreichen, in der wir in der Lage sind, unser Land und die Menschen, die in diesem Land leben, zu verteidigen und zu schützen, dass wir einen Beitrag leisten können im Rahmen der Europäischen Union und der NATO. Ich finde, das ist eigentlich kaum debattierbar, weil es so selbstverständlich sein müsste. Wir haben enorm viel eingespart, weil wir die Sicherheitsressourcen an die US-Amerikaner geoutsourced haben über lange Zeiten. Wir haben Geld eingespart und die sogenannte Friedensdividende eingestrichen. Was ich den jungen Menschen oder den marginalisierten Personen oder all denen, die irgendwie mit diesem Land selbst hadern, aber zusprechen möchte oder wo ich sie auch sehr, sehr gut verstehe, ist, dass ich mir doch wünschen würde, dass sich unsere politische Führung an einen Punkt bewegen könnte, dass sie uns erklärt, wofür wir eigentlich kämpfen, warum wir dieses Land verteidigen sollen, warum es von Dringlichkeit ist, dass wir mit der Waffe in der Hand oder dass wir bewaffnet und mit militärischen Mitteln uns selbst in die Lage versetzen, die Verteidigung Deutschlands aufzunehmen.
Und verstehen Sie Ihr Buch Für den Frieden, Widerruf meiner Kriegsdienstverweigerung, ein sehr persönliches Buch, verstehen Sie das auch als Debattenbeitrag, um andere junge Menschen, also Sie selber sind, glaube ich, Anfang 40, aber junge Menschen dazu zu bringen, darüber nachzudenken? Oder welches Ziel verbinden Sie mit diesem Buch?
Es ist gut, dass Sie das noch hinzugefügt haben. Ich bin ja tatsächlich selber nicht mehr jung. Der Punkt ist ja, dass wir auch auf einer gewissen Metaebene über die Art und Weise sprechen müssen, wie wir halt miteinander diskutieren. Also darf man im Laufe eines Lebens an einer fundamentalen Stelle seine Entscheidung ändern? Zumal, wenn es um eine Gewissensentscheidung geht. Gestehen wir Menschen zu, dass sie sagen, ich würde heute anders entscheiden? Halten wir die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Dinge aus? Halten wir es aus, dass jemand anderes eine andere Meinung hat, die auch in einer existenziellen Sache wirklich, wirklich anders ist? Und diese drei, vier Dinge, also da möchte ich doch sehr plädieren, dass wir uns mit diesen Dingen mal auseinandersetzen, dass wir vielleicht auch weiterkommen als irgendwie in diesen fußballspielartigen Debatten, die man ja häufig auch in Talkshows sieht. Da gibt es dann irgendwie zwei, die sind dafür und drei, die sind dagegen und dann gehen die aufeinander los und der Erkenntnisgewinn am Ende des Abends tendiert gegen null. Und das andere ist, ja, ich stelle eine sehr persönliche Geschichte in den Raum und sage, ich als Migrant, evangelischer Theologe, als jemand, der sich in der Mitte des politischen Spektrums verorten würde, ich hadere mit Dingen und ich würde gerne, dass Dinge anders sind. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es unsinnig ist, immer nur vom Spielfeldrand aus zu kommentieren. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich selber auch irgendwie zum Teil der Sache zu machen. Ich finde, um sich selber im Spiegel ansehen zu können und sich gerade zu machen, muss man dann auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Und das bedeutet dann, die eigene Kriegsdienstverweigerung zu widerrufen, sich zur Reserve zu melden bei der Bundeswehr beispielsweise. Und wie man von dem einen Punkt zum anderen kommt und dass es auch legitim ist, an unterschiedlichen Stellen stehen zu bleiben, das ist das, was ich mit diesem Buch erreichen wollte.
Der Theologe und Autor Stephen Ampalagan über seine revidierte Haltung zur Kriegsdienstverweigerung. Sein Buch zum Thema heißt Für den Frieden, Widerruf meiner Kriegsdienstverweigerung, erscheint heute im S. Fischer Verlag und kostet 18 Euro. Herr Ampalagan, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Moll.